Lass uns beten. Unser himmlischer Vater, unser Herr und Gott, wir danken dir, dass wir in dir einen gnädigen und barmherzigen Gott finden, dass du bereit bist, uns so viel Wohltaten und so viel Segnungen zu schenken. Wenn wir zurückschauen, wie sehr hast du uns bis hierher gesegnet, wie sehr hast du uns deine Liebe erwiesen, Tag für Tag, in unglaublicher und von uns oft unbeachteter Weise. Herr, wir wollen dir von Herzen danken jetzt in dieser Stunde, dass du uns bis hierher gebracht hast. Und wir beten, dass du uns auch nun durch dein Wort segnest, dass du uns erquickst, dass du zu unserem Herzen redest, dass dein Wort zu Geist und Leben wird und dass du so uns auferbaust in dem heiligen Glauben. Wir bitten dich von Herzen in Jesu Namen. Amen. Ich möchte weiterfahren in Richter Kapitel 8. Und eigentlich hatte ich vor, im nächsten, also in dieser Predigt, das Kapitel abzuschließen, aber in den Abendgottesdiensten will ich versuchen, die Predigt etwas kürzer zu halten. Und so möchte ich mich beschränken auf die Verse 10 bis 23. Richter 8, ab Vers 10. Ihr erinnert euch, was voranging. Gideon ist auf der Verfolgung der Midianiter. Er verfolgt diese beiden Könige mit den restlichen Soldaten, die übrig geblieben sind. Und in der Situation finden wir ihn hier ab Vers 10. Sebach und Zalmunna waren aber in Karkor und ihr Heerlager mit ihnen, etwa 15.000 Mann, alle, die übrig geblieben waren vom ganzen Heerlager der Söhne des Ostens. 120 Mann aber, die das Schwert zogen, waren gefallen. Und Gideon zog die Beduinenstraße hinauf, östlich von Nobach und Jugbuha. Und er schlug das Heerlager, während das Heerlager sorglos war. Und Sebach und Zalmunna flohen, er aber jagte ihnen nach und fing die beiden Könige von Midian, Sebach und Zalmunna. Und das ganze Heerlager setzte er in Schrecken. Dann kehrte Gideon, der Sohn des Joasch, vom Kampf zurück, von der Anhöhe von Heres herab. Und er fing einen Jungen von den Männern von Sukkot und fragte ihn aus. Da schrieb der ihm die Obersten von Sukkot und seine Ältesten auf, 77 Mann. Und er kam zu den Männern von Sukkot und sagte, seht hier, Sebach und Zalmunna, mit denen ihr mich verhöhnt habt, als ihr sagtet, ist die Faust Sebachs und Zalmunnas etwa schon in deiner Hand, dass wir deinen Männern, die ermattet sind, Brot geben sollten? Und er nahm die Ältesten der Stadt und Dorngestrüpp der Wüste und Stechdisteln und er züchtigte damit die Männer von Sukkot. Und den Turm von Pnuel riss er nieder und erschlug die Männer der Stadt. Und er sagte zu Sebach und Zalmunna, wie sahen die Männer aus, die ihr auf dem Tabor erschlagen habt? Sie sagten, ganz wie du, so waren sie, jeder gleich einem Königssohn. Da sagte er, meine Brüder, die Söhne meiner Mutter waren sie. So wahr der Herr lebt, hättet ihr sie am Leben gelassen, würde ich euch nicht erschlagen. Und er sagte zu Jether, seinem Erstgeborenen, steh auf, erschlag sie. Aber der Junge zog sein Schwert nicht, denn er fürchtete sich, weil er noch ein Junge war. Da sagten Sebach und Zalmunna, steh du auf und stoß uns nieder, denn wie der Mann, so seine Kraft. Da stand Gideon auf und erschlug Sebach und Zalmunna, und er nahm die Halbmonde, die an den Hälsen ihrer Kamele hingen. Und die Männer von Israel sagten zu Gideon, herrsche über uns, sowohl du als auch dein Sohn und deines Sohnes Sohn, denn du hast uns aus der Hand Midians gerettet. Gideon aber sagte zu ihnen, nicht ich will über euch herrschen, auch mein Sohn soll nicht über euch herrschen, der Herr soll über euch herrschen. Soweit. Ich will den Text nicht in allen Einzelheiten auslegen und ein Teil davon war schon bei der letzten Verkündigung, da wo Gideon mit den Männern von Sukkot und von Pnuel, also mit den Israeliten, handelt. In der letzten Predigt ging es mir darum zu zeigen, dass Gideon als Richter und als ein Mann, der an Gott glaubte und in der Nachfolge stand, eine ganze Reihe von den Eigenschaften, von den Eigenschaften des Herrn Jesus, etwas von der Gesinnung des Herrn Jesus widerspiegelt. Ich habe versucht zu zeigen, wir sehen hier etwas von seiner Demut und Friedfertigkeit, besonders vorher, wo er mit den Ephraimitern umgeht, die ihn anklagen. Wir sehen etwas von seiner Zielstrebigkeit, dass er sich nicht davon abhalten lässt, seinen Zweck zu erreichen, wenn auch die eigenen Volksgenossen, eben diese Leute von Sukkot und Phanuel, ihn nicht unterstützen, sondern eher hindern. Und auch sein Ausharren und seine Deutlichkeit besonders im Blick auf das Gericht, dass er diesen Menschen ganz klar sagt, ihr glaubt das nicht, aber ich komme wieder zurück und dann sind diese zwei Männer in meiner Hand und dann werde ich euch für eure Bosheit strafen. Hierin sehen wir Gideon besonders als Bild auf den Herrn Jesus, als wirklichen Richter, als Retter. Das Buch ist so benannt, Richter oder auch mit einer anderen Übersetzung Retter, weil all diese Männer, die Gott berufen hat, das Volk zu richten, Vorbilder waren auf den Herrn Jesus. Und Gideon sehen wir in seiner Gesinnung, wie ein Vorbild war auf Jesus, aber auch in dem Gericht, das er übt. Und heute in diesen Versen möchte ich noch einmal das hervorheben, was Gideon als Richter getan hat. Vorher haben wir einiges von seinen persönlichen Kämpfen gesehen, aber jetzt übt er wirklich das Amt eines Richters aus, mehr als die meisten anderen Richter in diesem Buch. Manche von ihnen haben überhaupt nicht gerichtet, andere haben vielleicht einmal kurz eine Tat getan, aber hier sehen wir einige Handlungen Gideons, womit er sich wirklich diesen Namen Richter verdient. Und mein erster Punkt ist Gideon als Richter über das Volk Gottes. Gideon als Richter über das Volk Gottes. Hier wird uns das gezeigt, wie er als Vorbild auf Christus, auf unseren König, das eigene Volk erst einmal richtet. Die Männer von Sukkot und die von Phanuel, die Israeliten. Wie er zurückkommt, die Feinde sind besiegt, es ist praktisch die ganze Geschichte beendet, es wird nur noch Gericht gehalten. Die Männer von Sukkot, die Männer von Phanuel, er überführt sie von ihrer Sünde und er führt das Gericht aus, was er vorher angekündigt hat. Zuerst das Gericht über das eigene Volk. Wir sehen im Neuen Testament, im ersten Brief des Petrus, Kapitel 4, Vers 17, ist genau so etwas von Christus gesagt und von uns, von seinem Volk. Da lesen wir, denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Und wenn der Gerechte mit Not gerettet wird, wo wird der Gottlose und Sünder erscheinen? Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, einem treuen Schöpfer ihre Seelen anbefehlen, ihm Gutes tun. Petrus schreibt uns hier, das Gericht fängt an am Haus Gottes, diese Zeit ist gekommen. Es fängt nicht an bei den Gottlosen. Er sagt, wenn die, die an Gott glauben, mit Not gerettet werden, wo bleiben dann die anderen? Nun, Gideon als Vorbild auf Christus errichtet zuerst das Volk Gottes und dann später erst die Feinde. Er bestraft seine Volksgenossen für ihre Bosheit und Sünde. Und dann kann man darüber diskutieren, ist das angemessen, sie mit diesen Dornen zu peitschen oder den Turm niederzureißen? Manche bezweifeln das, manche sagen, er hätte da auch sanftmütig sein müssen, so wie vorher mit den Ephraimitern. Aber Tatsache ist, dass Gideon, der von Gott berufene Richter ist. Genau zu diesem Zweck wurde er berufen, sein Volk zurückzuführen zu Gott. Und diese Handlung, das Böse im eigenen Volk zu bestrafen, das war eine Sache, die ihm von Gott aufgetragen war. Er sollte sein Volk retten. Nun, bei Retten denken wir zuerst daran, dass er sie von den Feinden befreien sollte. Natürlich sollte er das tun, aber Rettung ist etwas Umfassenderes als nur Befreiung von den Feinden. Jesus ist nicht nur deswegen gekommen, um uns vom ewigen Verderben zu retten, von den schlimmen Auswirkungen der Sünde, von der Gewalt des Teufels. Er ist gekommen, um sich eine Braut zu bereiten. Er ist gekommen, um sich ein Eigentumsvolk zu bereiten, das fehler- und fleckenlos ist. Er ist dazu gekommen, uns zuzubereiten für den Himmel, sodass wir jetzt diese Zeit nutzen, um in der Heiligung zu wachsen und seine herrlichen Eigenschaften widerspiegeln, seine Heiligkeit und Gerechtigkeit und seine Demut und Sanftmut, all die Vollkommenheit seines Charakters, all die Schönheiten, die wir in ihm finden. Dazu ist Christus gekommen, eine umfassende Erlösung. Und Petrus lehrt uns, dass das Gericht Gottes anfängt am Haus Gottes und der Gerechte nur mit Not errettet wird. Dieser Prozess der Heiligung ist für uns oft schmerzlich. Er bedeutet oft, dass Gott, so wie gute Eltern ihren Kindern manchmal wehtun, dass Gott uns wehtut. Kurze Schmerzen, kurzes Leiden, um eine lange Ewigkeit davon Frucht zu tragen. Aber der Textzusammenhang von 1. Petrus, ich will nicht zu sehr darauf eingehen, aber der ist, manche von euch leiden, schreibt Petrus, als Mörder, als Diebe, als Räuber, als solche, die Böses getan haben. So wie die Leute von Sukkot und die von Pnuel. Ihr habt euren Herrn und Heiland verleugnet. Diese Leute wurden gerichtet, weil sie den von Gott berufenen Richter gering geschätzt haben. Weil sie sich nicht aktiv zu ihm gestellt haben. Weil sie gesagt haben, wir sind neutral. Da sind die Midianiter und da bist du, Gideon, macht ihr das unter euch aus. Wir haben damit nichts zu tun. Und genau an der Stelle trifft uns das Wort auch. Wenn wir nur neutral sind und nicht uns aktiv zu Christus stellen, dann sind wir nicht besser als die Leute von Sukkot und Pnuel. Petrus sagt, niemand von euch leide, indem er den von Gott berufenen Christus gering schätzt. Ehrt nicht die Welt mehr als Jesus. Seid nicht so darum besorgt, der Welt zu gefallen. Stellt euch aktiv zu Jesus. Bekennt ihn, dient ihm, trachtet danach, ihm zu gefallen. Und das wird euch den Zorn der Welt einbringen. Das wird dazu führen, dass ihr leiden müsst. Aber das ist das angemessene Leiden der Christen. Denn er sagt in 1. Petrus 4, Vers 16, wenn aber jemand als Christ leidet, schäme er sich nicht, sondern verherrliche Gott in diesem Namen. Gideon straft zuerst seine Volksgenossen und dann die Feinde. Wollen wir das als zweites kurz betrachten? Gideon als Richter über Gottes Feinde. Es wird uns in diesem Schriftabschnitt berichtet, wie er diese Könige der Midianiter, Sebach und Salmunna, fängt, wie er dieses Heerlager von 15.000 Mann in Schrecken setzt und die beiden Könige, denen er hinterher ist, festnimmt. Wieder als Richter. Er nimmt sie gefangen. Und dann spricht er mit ihnen. Er fragt sie, wie sahen die Männer aus, die er dort am Tabor getötet hat? Er greift nur eine Sache raus. Er spricht jetzt gerade nicht darüber, dass sie 7 Jahre lang das Volk geplagt haben, ausgeraubt haben und so weiter. Er nimmt das heraus, was die Spitze, der Höhepunkt ihrer Übeltaten waren. Sie haben gemordet. Es war nicht bloß, dass sie mal das Getreide gestohlen haben. Und sie haben nicht irgendwelche Leute gemordet im anonymen Bereich, sondern Gideon führt an, ihr habt Leute gemordet, die ich gekannt habe. Schlimmer. Meine Brüder, die Söhne meiner Mutter, habt ihr umgebracht. Dafür seid ihr jetzt angeklagt. Das ist die Art und Weise von Gericht, dass er für ganz konkrete Handlungen und Taten, nicht für irgendwas Allgemeines, sie richtet, sie verurteilt, sodass sie nichts dagegen sagen können. Sie können sich nicht verteidigen. Sie können nur sagen, ja, das waren sie. Wir haben sie umgebracht. Und er richtet sie gerecht. Er richtet sie so, dass sie zu einem Fluch für ewig werden. Darum habe ich den Psalm vorhin am Anfang gelesen, Psalm 83. Da lesen wir von diesen Königen der Midianiter in Vers 12. Mach sie wie ihre Edlen, wie Oreb und Seb und wie Sebach und Salmunna, all ihre Fürsten. Also mach die Gottlosen, die Gott leugnen. Sie sollen werden wie diese Fürsten, von denen wir hier lesen, die gerichtet werden in Ewigkeit. So, wenn wir das lesen, können wir daran denken, das ist ein ewiges Zeichen. Diese gottlosen Könige werden zu einem ewigen Zeichen für das Gericht Gottes. Und zu einer ewigen Warnung dafür, dass Jesus kommt, die Gottlosen zu richten. Auch hier ist Gideon ein Vorbild auf Jesus, auf unseren König. Und auch hier sehen wir in diesem Schriftabschnitt, wie das Evangelium eigentlich darin bildhaft dargestellt wird. Wenn du heute davon sprichst, dass Jesus als Richter kommt, dass ein letzter Tag ist, wo Jesus wiederkommt, um Gericht zu üben, dann gibt es nicht nur viele, all die Gottlosen, die das nicht glauben, sondern viele, die sich als Christen bekennen und sagen, also so schlimm wird es wohl nicht werden, mit anderen Worten. Und manche glaubt es nicht, dass Jesus als König und als Richter wiederkommt. Und manche von den Gottlosen sagen, davon merkt man heute überhaupt nichts. Aber wenn wir diese Situation hier betrachten, diese Midianiter, diese Könige, Sebach und Zalmunna, sie lebten ein Leben ohne Gott. Sie wussten lange Zeit nichts von Gideon. Und sie konnten 7 Jahre lang das Volk Gottes unterdrücken. Sie konnten überfallen, ausrauben, reich werden, ungestört ihre Übeltaten ausführen und morden und totschlagen. Sie konnten die Brüder Gideons töten. Und all diese Jahre hindurch konnten sie verächtlich fragen, wo ist euer Gott? Ihr Israeliten, ihr sagt doch, ihr habt einen allmächtigen Gott. All die Jahre hindurch konnten sie in ihrem Hochmut und ihrer Bosheit ungestraft leben. Und das war so schlimm, dass die Kinder Gottes unter ihrer Bosheit ächzten und stöhnten, wie in diesem Psalm das beschrieben ist. Der Psalm wurde später geschrieben, aber es ist doch ein Gebet von den Kindern Gottes in Bedrängnis. Im Psalm 83, er ist von Asaf, also er wurde später geschrieben. Aber auch damals zur Zeit dieser Unterdrückung haben die wahren Kinder Gottes bestimmt so gebetet wie hier in Vers 2. Gott, schweige nicht. Verstumme nicht. Sei nicht still, Gott. Sieh, deine Feinde toben und die dich hassen, erheben das Haupt. So war es doch. Sebach, Zalmunna, die Midianiter, all diese Räuber, all diese bösen, gottlosen Menschen, sie erhoben das Haupt und haben gelacht. Die Gottesfürchtigen. Guckt das sie an. Glauben an Gott, von dem man nichts merkt. 7 Jahre lang. 7 Jahre lang. Eine genau von Gott festgesetzte Zeit konnten die Gottlosen lachen. Und sie konnten die Gläubigen plagen. Gott ließ es zu. Auch als Gericht, das am Haus Gottes anfing. Aber 7 Jahre lang hätten sie auch fragen können, ist dieser Gott nicht doch Wirklichkeit? 7 Jahre lang hatten sie trotz all ihrer Bosheit doch eine Gnadenfrist, in der sie hätten umkehren können. Aber sie haben es nicht getan. Sie haben gelacht und dann kam das Gericht. Dann kam das Schwert des Richters über sie. Sie wurden mit ihren Mordtaten konfrontiert. Es gab keine Entschuldigung. Sie wurden für ihre bösen Taten gerichtet. Und so wird es kommen am Tag des Gerichts. Wir haben das vorhin gesungen. Großer Gott, wir loben dich. Du wirst kommen zum Gericht, wenn der letzte Tag anbricht, heißt es in einer Strophe. Und jeder, der heute leichtfertig spricht, ich glaube nicht an Gott, mit Jesus habe ich nichts zu tun, der muss sich warnen lassen. Dieser Jesus, nach dem du heute nicht fragst, wird wiederkommen. Das ist eine Warnung. So sicher wie Gideon über die Midianiter kam, gegen alle Erwartung dieser Menschen. Sie haben es nicht geglaubt, sie haben darüber gelacht, Jesus wird wiederkommen. Er wird kommen zum Gericht und er wird die richten, die ihn jetzt verachten. Gideon übt ein gerechtes Gericht. Und er übt damit das Amt aus, zu dem Gott ihn berufen hat. Er ist ein Richter, er ist ein Retter, ein Bild auf den vollkommenen Richter und Retter Jesus. Nur nachdem das passiert ist, er hat die Feinde geschlagen, und vorher, er hat mit 300 Mann das riesige Heer der Feinde in die Flucht geschlagen. Nachdem er das Problem mit den eigenen Volksgenossen, zuerst mit den Ephraimitern, dann mit denen von Sukkot und dann mit denen in Pnuel, nachdem er all das gelöst hat, in gottesfürchtiger Weise. Und nachdem er nun auch die Könige verfolgt und hingerichtet hat, kann man sich fragen, was kommt jetzt? Und man kann auch fragen, was sollte jetzt kommen? Was kommt jetzt? Mein dritter, letzter Punkt. Frage, wer ist König? Kommt jetzt auf. Alles ist wunderbar gelöst. Gideon steht da als der strahlende Sieger und ganz Israel heißt es in Vers 22, kommt zu ihm. Die Männer von Israel sagen zu Gideon, herrsche über uns, sowohl du als auch dein Sohn und deines Sohnes Sohn, denn du hast uns aus der Hand Midians gerettet. Das ist irgendwie logisch. Ganz Israel kommt, also nicht bloß diese, die von Manasse oder die von einem oder zwei Stämmen ganz Israel kamen, um ihn zum König zu machen. Und warum? Sie geben den Grund, du hast uns aus der Hand Midians gerettet. Und wenn man das liest, dann wird es einem doch ein bisschen unwohl dabei, oder? Man erinnert sich daran, dass ganz am Anfang der Gideon-Geschichte Gott doch was gesagt hatte, Richter 7, Vers 2, als die Sache war mit dem großen Heer und Gott dann alle möglichen, also die meisten heimgeschickt hat. Warum hat Gott das gemacht? Der Herr sprach zu Gideon, zu zahlreich ist das Volk, das bei dir ist, als dass ich Midian in ihre Hand geben könnte. Israel soll sich nicht gegen mich rühmen können und sagen, meine Hand hat mich gerettet. Was machen sie hier? Gideon, du bist der Tollste. Du hast uns gerettet aus der Hand Midians. Wir lernen daraus. Gott kann noch so klar und deutlich lehren und demonstrieren, dass die Rettung allein von ihm kommt. Wir schaffen es doch immer wieder, Gott die Ehre zu rauben. So tief ist unsere Verderbtheit. Gegen alle Beweise, gegen alles bessere Wissen, gegen alle Vernunft. Das war so klar, wenn man diese Geschichte liest. Es war so klar, dass es nicht der Mut und die Stärke und die Strategie von Gideon war, sondern dass die Rettung allein von Gott kam. Und sie sagen zu Gideon, du hast uns gerettet. Du sollst über uns herrschen, du sollst unser König sein. Wie gottlos muss ein Volk sein, das so handelt? Wie weit war die Kanaanisierung dieses Volkes schon vorangeschritten, dass sie einen König haben wollten, wie die anderen Kanaaniter auch, so wie diese beiden, Sebach und Zalmunna, die Midianiter hatten solche Könige? So einen wollen wir jetzt auch haben. Wie verrückt. Immerhin, wir sehen die Antwort Gideons. Und diese Antwort ist einigermaßen vernünftig, Vers 23. Gideon sagt zu ihnen, nicht ich will über euch herrschen, auch mein Sohn soll nicht über euch herrschen. Der Herr soll über euch herrschen. Gute Antwort. Da freuen wir uns. Gideon gibt Gott die Ehre. Er will nicht König sein, er will auch keine Königsdynastie errichten, wie sie es ihm anbieten. Nicht bloß du, sondern auch die Kinder danach. Ja, tolles Angebot. Der Herr soll über euch herrschen. Das ist gut. Und doch, wenn ich es lese, ist mir ein bisschen unwohl dabei, weil ich denke, nach all dem, was jetzt war, so ein bisschen mehr Begeisterung wäre doch schön gewesen. So ein bisschen mehr und klarer zu sagen, Gott hat uns gerettet, nicht ich. Ein bisschen mehr Eifer für den Herrn wäre doch besser gewesen, oder nicht? Er hätte doch sagen können, Leute, was fällt euch ein, dass ihr jetzt mich zum König machen wollt? Was redet ihr für einen Unsinn, als hätte ich euch gerettet? Habt ihr das nicht mitbekommen, wie das am Anfang war? 22.000 Leute waren wir und Gott hat die allermeisten heimgeschickt. Habt ihr es nicht gehört, dass ich mit 300 Mann, dass wir da runtergezogen sind, gegen diese 120.000? Und dass wir nicht einen Schwertstreich gemacht haben. Posaunen und Fackeln und Töpfe hatten wir dabei, die wir zerschlagen haben. Was heißt das denn? Und habt ihr es nicht mitbekommen, dass wir ohne Schwertstreich diesen Sieg errungen haben und dann später jetzt mit diesen 300 Mann 15.000 nachgezogen sind? Und sie haben sich gefürchtet, dieses Riesenheer immer noch verglichen mit den 300. Sie sind abgehauen vor uns. Wie kommt denn sowas? Und wie Gott uns einen gewaltigen Sieg gegeben hat. Leute, was hat das mit mir zu tun? Kommt, wir feiern ein Dankfest. Kommt, wir beten Gott an. Lasst uns niederfallen und lasst uns diesem gnädigen und barmherzigen und gewaltigen Gott die Ehre geben. Ihn anbieten. Lasst uns Dankopfer darbringen. Lasst uns den Bund mit ihm erneuern, dass wir nun sein Volk sein wollen. So wie er unser Gott und Retter ist. So ähnlich hat später der König Josia gesprochen. So ähnlich haben später die gottesfürchtigen Männer gesprochen, denen Gott Sieg gegeben hat. Und so ähnlich hätte Gideon sprechen können. Jetzt standen sie alle da und hörten, was wird er sagen, wenn wir ihm das Königtum anbieten. Sie hätten zugehört. Er hätte das Volk zur Umkehr zu ihrem Gott bringen können. Ein Dankgottesdienst, das hätte kommen sollen. Aber es kam die Frage, wer wird jetzt König? Wollen wir nicht zum König machen? Ein Dankgottesdienst. Psalm 103, preise den Herrn meine Seele, all mein Inneres seinen heiligen Namen. Preise den Herrn meine Seele, vergiss nicht alle seine Wohltaten. Der da vergibt all deine Sünden, der da heilt all deine Gebrechen, der mit Gutem sättigt dein Leben. Vergiss nicht seine Wohltaten. Anscheinend hatten sie es vergessen. Eine Lehre können wir wenigstens draus ziehen. Danksagen ist ein Weg zur Reformation. Danksagen ist ein Weg zur Reformation. Weil sie nicht Dank gesagt haben, sondern Politik gemacht haben, weil sie Gottes Wohltaten vergessen haben, deswegen lesen wir bald, dass sie wieder umkehrten zu ihren Götzen. Die Wohltaten Gottes zu vergessen, ist ein Schritt dahin, Gott zu vergessen. Aber wenn wir anfangen, Gott die Ehre zu geben für all das Gute in unserem Leben, dann sind wir auf dem Weg der Heiligung. Wenn wir viel und oft darüber nachdenken, was Gott uns Gutes getan hat, was wir ihm zu verdanken haben, all die großen und kleinen Dinge in unserem Leben, wenn wir eifersüchtig darauf bedacht sind, ihm vor den Menschen die Ehre dafür zu geben, dass er dies getan hat, dann sind wir auf dem Weg der Reformation. Gideon hat eine Chance verpasst. Bei all dem Guten, was er gesagt hat, nicht ich will über euch herrschen, der Herr soll über euch herrschen. Das war gut. Es war richtig. Aber es war nicht alles. Es war nicht ausreichend. Wir müssen mit allem Eifer, mit unserem ganzen Herzen, mit unserer ganzen Seele, mit all unserer Kraft darum ringen, dass Gott in seinem Volk so geehrt wird, wie es wert ist. Es reicht nicht, dass wir mit dem Mund bekennen, Jesus ist König. Unser Leben muss Zeugnis davon ablegen. Es reicht nicht, dass wir beim Evangelisieren bezeugen, Jesus ist Retter. Wir müssen weitergehen. Wir dürfen nicht zulassen, dass irgendwer sagt, meine Hand hat mich gerettet. Oder dass irgendwer sagt, du hast uns aus der Hand Midians gerettet in ähnlicher Weise. Und darum heißt es auch in Psalm 115, nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre, wegen deiner Gnade, wegen deiner Treue. Lasst uns danach streben, dankbar zu sein. Wenn wir einen Tag des Herrn haben wie diesen, und der Herr uns solche Tage schenkt, es ist immer auch ein Tag, wo wir überlegen sollen, die vergangenen 6 Tage, wie viel Gutes hat Gott uns getan? Wie viel Unglück hat uns nicht getroffen, was andere getroffen hat? Dies nicht erwarten. Manche steigen in ein Flugzeug, wollen in Urlaub fliegen und plötzlich ist ihr Leben beendet. Und sie liegen zerschmettert am Boden. Niemand hat es erwartet. Die ganze Welt trauert darüber. Wir haben Grund darüber zu trauern. Aber es ist auch eine Warnung. Du weißt nicht, ob du den nächsten Tag des Herrn noch erleben wirst. Aber was du weißt ist, was Gott bis hierher Gutes an dir getan hat. Vergiss nicht, was der Herr Gutes an dir getan hat. Nutze den Tag des Herrn ganz besonders, ihm Ehre dafür zu geben, ihm Dank zu sagen. Lasst uns ein dankbares Volk sein, dankbare Leute, die nicht vergessen, was er an uns Gutes getan hat. Möge so der Name Jesu, der einzige Name unter dem Himmel, in dem wir errettet werden sollen, geehrt werden. Und mögen wir Zeugen sein dafür, dass Rettung allein von ihm kommt.